Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, der 26. Dezember und ich wünsche euch einen ganz tollen zweiten Weihnachtstag, wie auch immer ihr den wohl verbringt. Vielleicht futternd, bis die Schwarte kracht, fotografierend oder auch gemütlich faulenzend. Bei mir ist das ja gerade eher so ein bisschen gemütlich rückenschonend, weil, wie ich das schon auf Abzug FM erzählt habe, bin ich ja schon am Heiligabend die Treppe runtergerasselt. Und deshalb habe ich mich jetzt hier mit einem dicken Kissen im Rücken aufs Sofa gepflanzt, um mal wieder ein bisschen aufzuholen, was das Podcasten betrifft. Ja, unser Umzug, der ist ja jetzt weitestgehend durch, sage ich mal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gehandicapt im Ausräumen von weiteren Kisten, aber im Großen und Ganzen sieht das hier schon ganz brauchbar aus. Also wir haben noch so mittleres Kistengebirge im Wohnzimmer, wo wir noch Bücher ins Regal räumen müssen. Und ja, in meinem Studio/Arbeitszimmer/Spielzimmer, in dem ich gerade sitze, ist zwar noch ein gepflegtes bisschen Unordnung, aber man kann schon erkennen, was es werden soll, so irgendwie. Ja, und bei der Gelegenheit möchte ich mich nochmal bedanken bei unseren fleißigen Anstreichhelfern, die uns am mittleren Dezemberwochenende so unfassbar viel geholfen haben, um die alte Bude in einen übergabefähigen Zustand zu bringen. Ihr seid ja schon bei Happy Shooting namentlich erwähnt worden und hier nochmal an euch als Gruppe, große Klasse, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich. Ja, wir sind in der 60. Folge von Monis Motivklingel und ich habe mal einen Hörerwunsch, der neulich in Happy Shooting geäußert wurde, zum Anlass genommen, von meiner Todsündenreihe abzuweichen. Und zwar lautete das so ungefähr bei Happy Shooting, wie wäre es denn mal, wenn ihr auch mal einen Fotografen vorstellt? Und ja, die zwei haben drumherum geredet, warum sie das nicht können. Und ich dachte mir so, ich hätte ja schon so ein, zwei in petto, die mich persönlich irgendwie völlig faszinieren oder deren Arbeit ich total mag. Und ganz egal, ob ihr die nur schon kennt oder nicht, könnte ich ja mal zwei, drei Worte drüber verlieren. Und ja, wenn es also Boris und Chris nicht machen, mache ich es einfach. Deshalb heute keine Todsünde, aber passt ja auch zu Weihnachten. Man kann ja schlecht an heiligen Festen über Todsünden podcasten, dachte ich mir. Dafür kann man halt über Fotografen oder Fotografinnen reden, deren Bilder eigentlich loslassen. Und in meinem Fall sind das Bilder von Susan Bernstein. Die Dame lebt zurzeit, glaube ich, in Los Angeles, ist Amerikanerin. Und ich bin das erste Mal über den Namen überhaupt gestolpert, als ich 2008 eine Folge Thoughts on Photography von Paul Giguère gehört habe. Super schöner Podcast, auch so philosophisch rund um das Thema Fotografie. Leider ist er seit über 3 Jahren im Winterschlaf, was aus meiner Sicht sehr schade ist. Aber ich weiß ja nun selber, wie einfach in Anführungszeichen es ist oder eben nicht einfach regelmäßig zu podcasten. Insofern, wer bin ich, wo ich doch im Glashaus sitze, da mit Steinen um mich zu werfen? Trotzdem, es gibt eine Menge alte Folgen, die sind durchaus hörenswert. Also ich verlinke euch Thoughts on Photography mal und vielleicht ist ja für euch was dabei, was euch gefällt. Gut, der hat auf jeden Fall in 2008 ein Interview gemacht mit Susan Bernstein. Und nachdem ich die Folge gehört hatte, habe ich mich dann auf ihrer Webseite umgeschaut. SusanBernstein.com, ich verlinke das auch. Und ich war ehrlich gesagt tief beeindruckt von dem, was ich da gesehen habe. Also das sind so Fotografien, die mir total reinlaufen, weil sie für mich unheimlich viel Interpretationsspielraum lassen. Und ich habe mir immer vorgenommen, dass ich mir irgendwann mal von ihr einen signierten Print selber schenke. Früher war das ganz einfach, da ging das über die Webseite. Jetzt muss man sich an Galerien wenden. Aber trotzdem, also ich bin mir recht sicher, dass ich das noch tun werde. Einen Susan Bernstein hätte ich gerne in meinem Zimmer. Naja, irgendwann bin ich dann auch darauf gestoßen, dass sie auch schreibt. Denn ich hatte eine Zeit lang das britische Fotomagazin The Black and White Magazine abonniert. Aus meiner Sicht eine der besten Fotozeitschriften, die es gibt. Und da ist sie, glaube ich, als feste Autorin. In manchen Magazinen hat sie, glaube ich, sogar eine Art Chefredaktion übernommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt sie recht häufig dafür. Und dann kam mir der Name wieder ins Gedächtnis. Und ja, was finde ich eigentlich so spannend? Zum einen die Art und Weise, wie sie ihre Motive findet. Ich weiß nicht, bei euch ist das sicherlich auch so, wie bei mir und bei vielen anderen. Viele von uns fahren in der Gegend rum, um die richtigen Locations zu finden, um irgendwas zu finden, was für uns den Auslösefinger triggert. Wir schleichen um Gebäude, wir gehen durch alte Fabriken oder engagieren Models oder was auch immer. Also zumindest suchen wir in der Regel häufig einen äußeren Anlass, um so in diesen Fotografiemodus zu kommen. Und bei ihr ist das anders. Sie findet die Motive in sich selbst oder besser gesagt, sie findet sie in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Was ich irgendwie als eine Art der Motivfindung empfinde, die ja, auf einem anderen Level ist, also für mich so gefühlt. Und ein gutes Beispiel ist die Serie Within Shadows. Das ist, glaube ich, so ihre bekannteste Serie. Das ist auch so ein bisschen so ein Ongoing-Projekt, an dem sie regelmäßig weiter fotografiert. Und die Bilder dieser Serie sind die Umsetzung von zentralen Bildern oder beziehungsweise zentralen Sequenzen aus ihren Träumen. Und zwar Träumen, die sie immer jeweils in der Nacht davor gehabt hat. In ihrem Artist-Statement zu der Trilogie schreibt sie, dass sie als Kind an lebhaften Albträumen gelitten hat, die sie oft tagelang verfolgt haben. Und sie sagt, sie wäre oft in einem Stadium irgendwo zwischen Wachsein und Schlaf herumgelaufen, weil die Eindrücke der Nacht so stark waren, dass sie die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen ließen. Und jetzt als Erwachsene hat sie diese Träume immer noch. Sie haben zwar nichts an ihrer Identität verloren, weil sie auch weiterhin jemand ist, der die Ereignisse des Tages halt sehr häufig und sehr stark in Träumen verarbeitet. Aber sie hat einen aktiven und kreativen Umgang mit diesen Träumen quasi sich erarbeitet. Und sie sieht sie heute eher als Chance, wirklich zu sehen, in Anführungszeichen, und die Dinge für sich klarer zu machen. Und das hat sie gemacht, indem sie ein Traumtagebuch führt, indem sie jeweils die Ereignisse letzten Nacht sowie die Eindrücke, die sie so in der Zeit zwischen Traum und Wachsein hat, aufzeichnet. Und das tut sie zum einen sprachlich, also indem sie einfach in wenigen Sätzen aufschreibt, was ihr durch den Kopf geht, welche Eindrücke der Traum hinterlassen hat. Und manchmal macht sie das aber auch mit Hilfe von skizzierten Strichmännchen. Immer dann, sie sagt irgendwo, dass sie sehr häufig von verschwommenen Figuren, von Tieren, Hunden oder Wölfen, irgendwas, die geistern durch ihre Träume. Und wenn sie halt abbilden will, wo die in dieser zentralen Szene stehen, dann skizziert sie das halt oft. Und sie sagt aber, sie ist eine so schlechte Zeichnerin, dass sie das nur mit Strichmännchen eigentlich kann. Sie fotografiert halt auch, weil sie nicht zeichnen kann, sagte sie mal. Das ist bei Fotografen ja recht üblich. Naja, das macht sie auf jeden Fall, sobald sie wach wird. Und danach geht sie, und zwar in der Regel am selben Tag, noch raus, um ihre Träume visuell auf Film abzubilden. Und wie gesagt, das macht sie meistens am selben Tag noch, solange die Eindrücke und die Stimmungen noch frisch sind. Und sie geht dabei ganz spontan vor. Also sie macht keine Planung der Bilder, sie macht kein Setup, sie stellt nichts, sondern sie geht herum und versucht, etwas zu finden, was diesem Eindruck dieser zentralen Szene entspricht. Und und fotografiert das dann. Aber wie fotografiert man jetzt Träume? Also wie fotografiert man Geschichten, die ganz oft verworren und in vielerlei Hinsicht unscharf sind? Und das ist für mich der zweite Aspekt, den ich an ihren Arbeiten so faszinierend finde. Weil, also wenn ich jetzt für mich drüber nachdenke, wie würde ich meine Träume fotografieren, dann weiß ich zumindest schon mal nicht, dass ich das mit meiner digitalen Spiegelreflex tue, weil die einfach viel zu perfekt ist dafür. Weil meine Träume sind irgendwie eher so konfus, wenn ich sie träume. Und meine Spiegelreflexkamera, die digitale, ist für mich irgendwie mehr ein Werkzeug für das präzise Abbilden. Und genau das ist der zweite spannende Aspekt an den Bildern von Susan Bernstein, nämlich die Umsetzung. Sie fotografiert auch, wenn sie kommerziell fotografiert, also sie macht auch Porträts und solche Dinge, dann hat sie natürlich auch eine digitale Spiegelreflex. Aber wenn sie als Feinart-Fotografin, also sag ich mal, ihre künstlerischen Arbeiten macht und ganz besonders bei den traumähnlichen Eindrücken, die dieser Serie zugrunde liegen, dann ist es für sie unglaublich wichtig, schreibt sie, mit so wenig wie möglich Nachbereitung exakt diesen Effekt einzufangen oder dieses Bild einzufangen, das sie im Kopf hatte. Und sie möchte einfach bei der Aufnahme schon möglichst alles richtig machen. Und um das zu erreichen, hat sie sich alleine für diese Serie, für dieses Within Shadows, insgesamt 21 analoge Kameras selber gebaut. Und die meisten bestehen aus Linsen, die aus Plastik sind, also zum Beispiel Linsen aus so billige Vergrößerungsgläser aus irgendwelchen Experimentierkästen. Aber sie benutzt auch Haushaltsgegenstände aus Plastik, Müllsäcke, Kleber, Teile alter Fotoapparate und, wie sie sagt, selber massenweise schwarzes Klebeband, um diese Kameras zu bauen. Und die sind natürlich vor allem mal eins, nämlich total unzuverlässig und technisch, gelinde gesagt, eine Herausforderung. Die Kameras, die sie baut, haben meist nur eine mögliche Blendenöffnung und vielleicht pro Kamera 2 bis 3 unterschiedliche Verschlusszeiten. Und sie sind in der Regel lichtdurchlässig wie Siebe. Und damit die in irgendeiner Form, ich sag mal in Anführungszeichen, funktionstüchtig bleiben, brauchen diese Kameras extrem viel sich kümmern und ganz, ganz viel Pflege, weil sie dauernd im Begriff sind, auseinanderzufallen. Sie sagt aber, dass diese beständige Auseinandersetzung mit dem Material für sie auch extrem wichtig ist, weil es eine Inspirationsquelle ist und weil es sie halt sehr stark mit diesen Kameras verbindet und mit dem, was diese Kameras können. Sie hat quasi auch immer so eine kleine Auswahl. Jede Kamera ist, die eine ist ein bisschen lichtstärker, die andere ein bisschen dichter, wie auch immer. Je nachdem, welche Lichtverhältnisse sie vorfindet an dem Tag oder je nachdem, was ihr halt durch den Kopf gegangen ist in diesen Träumen, greift sie dann nach jeweils einem anderen Modell, ich weiß gar nicht, wie sie die durchnummeriert, um damit ihre Fotos zu machen. Und sie schreibt, um diese großen Einschränkungen der Kameras zu überwinden, musste ich mich ganz auf meinen Instinkt und meine Intuition verlassen. Und das sind genau dieselben Dinge, die der Schlüssel zur Interpretation von Träumen sind. Und ja, das ist der Weg dahin, also dahin zu kommen, diese Kameras selber zu bauen, das war halt auch ein relativ langer. Auf dem Weg nach dem richtigen Medium für das, was sie da ausdrücken will, hat sie am Anfang auch mit Spielzeugkameras fotografiert. Also sie ist mal von jemandem darauf hingewiesen worden, dass das Ganze ja vielleicht mit einer Holga funktionieren könnte. Dann hat sie geforscht und hat dann festgestellt, dass es da noch eine andere Kamera, die sagt, gibt, hat dann mit der Diana fotografiert, relativ lange. Das war für sie aber auch nicht genug, weil das Ergebnis aus ihrer Sicht viel zu weit weg war von einer eigenen Sprache. Sie suchte einen Ausdruck, der sich von dem abhebt, was man sonst so sieht. Und natürlich sieht man unglaublich viel Bilder im Diana-Look oder im Holger-Look oder so. Und sie sagte mal im Interview, ich wollte Licht in einer anderen Art und Weise einsetzen, als man es bisher sehen kann. Und dann hat sie angefangen, diese Billigkameras auseinanderzunehmen. Hat mal geguckt, ob das, was da drin passiert, ich meine, so eine Diana ist ja auch nur ein bisschen Pressplastik mit einer Linse davor, hat sich gesagt, okay, kann ich das auch selber, kann ich das nicht alleine nachbauen oder auch anders zusammenbauen? Und diese ja, Imperfektionen, Aberrationen und Fehler, die die Kameras haben, beruhen für sie auf, sie sagte, Einfachheit und Reinheit, Wahrheit und Realität. Weil nach ihrem Statement, nach ihrem Artist-Statement sagt sie, Perfektion ist für sie häufig Lüge oder Manipulation, weil nichts im Leben perfekt ist, es sei denn, wir benutzen Hilfsmittel, um es perfekt zu machen. Und für sie ist die Suche nach Wahrheit und die Entdeckung derselben ein großer Teil ihrer Arbeit. Und ja, das Nicht-Perfekte ist für sie halt wahrer als das Perfekte. Fand ich ganz spannend, natürlich als jemand, der ein Faible für analoge Fotografie hat, ist das auch logisch. Und sie sagte auch, dass das Unwägbare in ihrer Arbeitsweise und in dem von ihr genutzten Material, das ist halt das Faszinierende und das möchte sie auch gar nicht missen. Ja, und wie sehen die Bilder nun aus? Ist immer schwierig, in einem Podcast Bilder zu beschreiben. Also zum einen, sie sind alle quadratisch. Sie arbeitet grundsätzlich im quadratischen Format. Die sind sehr, sehr oft düster, diese Bilder. Sie sind durch und durch unscharf. Das kommt vom einen durch das eingesetzte Material, oft aber auch zusätzlich durch die Bewegungsunschärfe von schattenhaft durchs Bild gleitenden Figuren, also schwarz. Man findet oft häufig schwarze Figuren, schwarze Schemen, manchmal von Tieren, manchmal von Menschen. Und diese Bilder wirken häufig erstaunlich dynamisch und auf mich wirken sie tatsächlich so wie Schnappschüsse aus einem Unterbewusstsein oder ja, Abbilder von ganz vagen Erinnerungen, wo man nicht mal richtig einschätzen kann, wo war es, wann war es, wie ist es passiert. Und es gibt Bilder dabei, die eher leicht und ein bisschen verträumt wirken. Es gibt aber auch Bilder, die dunkel und bedrohlich sind. Und also oder auf mich dunkel und bedrohlich wirken. Das mag ja bei jedem anders sein. Und für mich sprechen diese Bilder über Einsamkeit. Aber auch das ist im Auge des Betrachters, nehme ich an. Und ich vermute, dass die Bilder bei jedem etwas anderes auslösen. Für mich sind sie auf jeden Fall so faszinierend, dass ich immer, wenn ich auf ihre Webseite komme, hängen bleibe und durch diese Unmengen von Fotos aus diesem Within Shadows Werk durchblättere. Und also ich weiß gar nicht, wenn ich mir mal eins zulege, ich wüsste erst im Moment gar nicht welches, weil ich davon so extrem viele faszinierend finde. Auf jeden Fall sind die Bilder aus meiner Sicht unbedingt sehenswert. Ich packe euch einen Link zu der Website susanbernstein.com in die Shownotes und gebe hiermit absolute Guck-Empfehlung. Zum einen, weil sie unheimlich viele von ihren Bildern auf der Website hat, womit man sich einen super Eindruck verschaffen kann. Zum anderen, weil sie in ihrem Presseclipping-Bereich viele, viele, viele lesenswerte Artikel als PDF verlinkt hat, häufig halt mit den Fotos drin. Solltet ihr also von ihrer Arbeit genauso fasziniert sein wie ich, dann findet man da Material ohne Ende. Also sehr, sehr viel. Finde ich eigentlich ganz klasse. Ja, und ich fand, vielleicht ist das für euch auch ein alter Hut. Vielleicht kennt ihr Susan Bernstein. Sie ist ja inzwischen mehrfach preisgekrönt in verschiedensten Ländern und mit verschiedensten Teilen ihrer Arbeit. Aber nichtsdestoweniger trotz, wie es so schön heißt, selbst die offensichtlichen Dinge sind ja trotzdem manchmal erwähnenswert. Also das war sozusagen eine Kurzvorstellung aus der Reihe meiner Lieblingsfotografen. Und damit bin ich jetzt mal einem Hörerwunsch als Happy Shooting nachgekommen. Könnt mir ja mal sagen, wie euch ihre Sachen gefallen und was ihr in den Bildern lest, würde mich echt interessieren, weil vielleicht sind ja eure Eindrücke komplett andere als meine. So, bevor ich euch dann den Rest der Weihnachtszeit wieder übergebe, habe ich noch einen Nachtrag zu diversen Kompositionsfolgen aus der Motivklingel. Besonders aber zur Folge 43, Abrechnung mit Bruchrechnung. Da habe ich mal damals eine Folge gemacht über das ganze Thema Drittelregel und goldener Schnitt und Komposition im Allgemeinen und Speziellen. Und da habe ich noch einen Hörtipp für euch. Nämlich hat es am 19.12. eine Folge Radiowissen von Bayern 2 gegeben, die ich sehr klasse fand. Und zwar ist das tatsächlich eine Folge über den goldenen Schnitt, wo man den überall finden kann, wo er in der Natur auftaucht, was er für die Architektur bedeutet, aber auch was er für die Kunst bedeutet. Und ganz egal, ob man nun vorhat, mit nach dem goldenen Schnitt zu arbeiten oder nicht, für jemanden, der sich mit einem visuellen Medium wie der Fotografie beschäftigt, finde ich das super spannendes Hintergrundwissen. Weshalb wirken die Dinge nach dem goldenen Schnitt so, wie sie wirken? Wo kommt die Popularität her? Wo die Faszination? Sehr, sehr hörenswert. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Minuten. Kann man als Podcast herunterladen. Für all die, die Radiowissen nicht ohnehin schon längst abonniert haben, weil es einfach ein grenzgenial guter Stoff ist, finde ich. Ich werde euch auch die Folge dazu in den Shownotes verlinken. Ja, und damit mache ich für heute mal Schluss mit dem Podcasten, würde ich sagen. Ich wünsche euch ganz tolle Restweihnachten und schöne Tage zwischen den Jahren, wie es heißt. Und wenn ihr weiterhin Feedback für mich habt, dann wisst ihr, das könnt ihr abgeben unter www.monismotivklingel.de. Und in den Kommentaren unter der heutigen Folge, das ist die Folge 60, oder auf twitter.com/nahelinse oder unter moni@monismotivklingel.de, also per Mail. Gut, dann macht euch noch ein paar schöne Tage und habt eine tolle Zeit. Wenn es geht, geht was fotografieren. Ich muss das auch dringend mal wieder tun. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.